Werbung.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Werbung Ende.
Oh Mike, es ist schon wieder eine Woche rum. Die Zeit vergeht so schnell. Kaum bin ich aus dem Urlaub raus und mache wieder so ein paar Dienste, bin ich schon wieder...
Was? Ist schon wieder Sonntag? Alter Schalter.
So du, und bald ist Weihnachten. Dann geht der Advent los, da muss man das Haus irgendwie schmücken und dies und das und jenes.
Ach du Scheiße, dann muss ich ja noch einkaufen gehen und so.
Ja, und Plätzchen backen. Denk ans Plätzchen backen. Ich will ganz viele Plätzchen haben, bitte.
Okay, ja, ich werde hoffen, ich schreibe mir das gleich mal auf, irgendwie so auf eine Wunschliste. Und wäre mal ganz spannend, könnt ihr auch mal schreiben, oder? Was schenkt ihr eigentlich so zu Weihnachten? Gibt es da auch so ein paar Rettungsdienste oder Sanitätsdienst-Stuffs oder so. Ich brauche da noch so ein paar Tipps, Leute. Also schreibt es uns irgendwie in die Kommentare auf der Webseite zur Folge oder einfach info@retterview.de oder, damit ich das auch nur bekomme und Mike selbst noch suchen muss, chris@retterview.de. damit ich weiß, was ich Mikey schenken kann zu Weihnachten. Helft mir dabei und ihr könnt schon mal ein bisschen nachdenken. Gibt ein kurzes Intro, Mikey.
Gibt ein kurzes Intro.
Bis gleich.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.
Also was ich finde, was immer zu Weihnachten geht, sind ja diese geilen Shaker von Holy.
Du hast wieder so einen tollen da. Warum hast du immer neue... Hast du zu viel Geld oder was? Alter, Schalter. Das ist schön.
Mein Alter ist kaputt gegangen und ich musste mir neuen besorgen. Ja, ja. Und es gibt ja bei Holy wirklich die Community Thermoshaker, die wirklich genau das tun, was sie versprechen. Sie halten kühl, sie halten auch warm. Und die kommen einfach in der zufälligen Farbe und ich habe irgendwie immer Glück.
Und das Schöne ist ja, du und ich, wir haben ja tatsächlich fast den gleichen Kühlschrank, ne? Mit so einem Eis-Dingsbums. Das Eis, das ist teilweise nach 12 Stunden sogar noch im Shaker drin.
Ja, man könnte es auch ins Feuer legen, es würde funktionieren, aber dann würde die Farbe vorne abgehen.
Ja, mach das nicht. Dafür ist der Holy Shaker zu schade. Und weißt du, was ich sehr gerne hätte? Es gibt ja jetzt die Halloween Edition, ja, mit Blutorange und dazu gibt es so einen Shaker, den will ich unbedingt haben, der leuchtet nämlich im Dunkeln. Ich bin so ein kleines Kind, was das angeht, echt. Also, und dann laufe ich mit meinem Shaker nachts so aus dem RTW zum Patienten und sage, ja, ich leuchte.
Ja, bei mir leuchten einige Lego-Sets zu Hause, die haben auch so eine Leuchtsteine.
Mega.
Das ist total geil. Dann breche ich mir nachts wesentlich den Zeh, wenn ich da im Dunkeln irgendwie durchs Zimmer laufe.
Herrlich. Warum machen wir wieder Werbung? Natürlich, weil uns supportet das natürlich. Der Podcast ist für euch kostenlos, aber das geht halt leider auch nicht. Dementsprechend würden wir uns freuen natürlich, wenn ihr uns unterstützt und trotzdem was davon habt. Also könnt ihr mit dem Code RETTERVIEW bei Holy einfach mal 10% sparen, ne? Und haut das raus. Es kommt demnächst auch noch was Schönes. Das dürfen wir euch aber noch nicht zeigen. Aber nächste Woche dann. Seid mal gespannt. Auf Social Media werden wir es verbreiten. Da gibt es was ganz Tolles für den Rettungsdienst von Holy. Mehr dürfen wir nicht sagen.
Aber wir haben heute auch eigentlich ein, finde ich, wie, oder wie ich finde, ein sehr spannendes Thema mit der großen Überschrift: Wer schreibt, der bleibt.
Mhm, und während ich noch in mein Frühstücksbrötchen beiße, am Sonntag macht man das immer ein bisschen später. Kann man natürlich sagen, dass Dokumentation im Rettungsdienst essentiell ist und nicht nur im Rettungsdienst, sondern überall. In der Pflege, im Sanitätsdienst, auch in der Feuerwehr.
Auch in der Feuerwehr, auch da wird akribisch dokumentiert. Und was genau das alles auf sich hat und was da immer so für Hürden und Tücken und Lücken vor allem ganz oft leider auch sind, das erzählen wir euch heute.
Am Dienstag gibt es nochmal ein ganz interessantes Thema auf Twitch. Ne? Dort könnt ihr ab 20.15 Uhr, glaube ich, sogar reinschalten. Bei Politik und Wir heißt der Stream nachher. Da sind der liebe Mike und ich nämlich mit dabei und werden zum Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte, aber auch die Unzufriedenheit im Gesundheitssystem reden. Mehr wollen wir euch gar nicht spoilern. Wir werden auch mit einem Politiker zusammen mit da sein. Ich freue mich drauf. Schaltet gerne ein, kommentiert dazu oder gebt eure Eindrücke vielleicht auch selbst ab, denn ich glaube, es gibt da auch die Möglichkeit, sich definitiv zuzuschalten, aber wie gesagt auch im Chat da was zu machen. Einfach mal reingucken bei Twitch, abonnieren, ihr habt uns da schon mal gesehen, würden wir uns freuen, ja. Und es gibt noch ein Highlight, Mike, und zwar gestern sage ich schon, am Donnerstag kam die erste Folge unserer Feuerwehrkollegen hier raus aus Rostock.
Oh ja.
Also es ist ja wirklich so, die letzten 3 Jahre, wo ich Podcast gemacht habe und so weiter, war ja Rostock wirklich so medial, naja, wenig vertreten. Es war so, also Mecklenburg-Vorpommern ist ja sowieso nicht so der Medienstandort. Mittlerweile habe ich das Gefühl, die drehen hier an jeder Ecke irgendwo. Mhm. Und unsere Feuerwehr, unsere Berufsfeuerwehr hat es auch erwischt mit einer eigenen Serie. Und zwar heißt die Feuerwache 3.
Ja, total geil auch. Also wir konnten das ein bisschen gucken. Saßen so alle wirklich die Feuerwehrleute der Diensthabenden mit Popcorn vorm Fernseher.
Herrlich.
Es war schon ganz witzig anzusehen und es gab wirklich Szenen. Und ich muss auch einfach mal sagen, das, was D-Max dort geleistet hat und vor allem auch nicht rausgefiltert hat, ist diese pure Ehrlichkeit.
Herrlich,
das heißt, es waren Kommentare drin, es waren Aussagen drin, die wir immer treffen würden, aber die einfach Professionalität, blöd, immer rausgefiltert werden und weggeschnitten. Ich so, nee, nein, das glaubt doch kein Mensch, dass die ganze Zeit so sind.
Ja.
Und da waren so tolle Sachen bei, vor allem als der Abteilungsführer da übers Pferd
rübergeplumpst ist.
An dieser Stelle.
Es
da, kann man sich wehtun, aber sorry, es war auch ein bisschen witzig.
Ja, ist auch so. Und ich finde es halt so schön, dass sie es drinnen gelassen haben und die anderen gesagt haben, hey, mach rein, weil das ist unser Alltag. Und genau. Nein, wir haben da, die Leute wurden da nicht gecastet. Also man hat nicht gesagt, man nimmt jetzt da die attraktiv, die sehen einfach so aus. Alle. Die sehen einfach alle gut aus da.
Und ach, deswegen warst du auch im Fernsehen kurz zu sehen.
Ich war einmal ganz kurz, das war auch nicht meine Absicht, aber das Kamerateam lief da halt einmal drumherum und wenn wir halt mal beim Einsatz sind, hat es mich gefreut, auch ganz kurzer Teil dieser Serie zu sein. Schaut's auf jeden Fall rein, heißt Feuerwache 3, die erste Folge ist jetzt rausgekommen. Ich glaube, auf D-Max lief sie und die haben bestimmt auch eine Mediathek und die Jungs freuen sich natürlich auch über ein bisschen Feedback und so weiter. Da haben wir, ich glaube, die haben über 3 Monate jetzt gedreht für die Folge und haben einiges erlebt.
Das war echt gut, also vor allem auch die Aufnahmen der Wachen, denn auch mit den Alarmeinspielungen, das hatte schon Stil.
Auf jeden Fall, ja. Die haben da Mikrofon alles angeschlossen. Man konnte das wirklich dann abhören und dann ist man da wirklich überall mitgefahren. Freut mich auf jeden Fall, dass noch mehr aus Rostock quasi medial so ein bisschen vertreten sind, die kleinen Schalks im Nacken, na, den sie immer haben. Finde ich gut. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, aber das muss man einfach so hinnehmen, ist dieses 3 Wochen als Strafe, 3 Wochen RTW-Dienst nachts. Ja, wisst ihr, also wir sind quasi immer so die Gegeißelten, die Bestraften.
Ja, wir sind die Strafe.
Wir sind die Strafe. Naja, aber man kennt das ja auch. Ne? Wer Feuer löscht, der möchte meistens auch nicht unbedingt immer nur Rettung fahren, sondern ist halt wirklich eher für technische Hilfeleistung.
Das ist auch alles gut. Ansonsten habt ihr wieder fleißig geschrieben und ich habe auch noch was gelernt aus einer Mail, denn der Lukas hat nochmal über das Thema Verbundglas bei Autos gesprochen. Ging ja darum, dass mir in der Übung in Dresden so ein bisschen eine Heckscheibe um die Ohren geflogen ist, nachdem sie gekörnt wurde und ich dachte, hey, eigentlich ist es ja Verbundglas. Mhm. Also der Lukas sagt, dass es in den normalen Autos wirklich nur in der Frontscheibe das Verbundglas gibt und nicht an den Seiten und hinten. Sonst könnte man sich den Körner auch sparen, weil man hätte ja immer ein ganzes Element irgendwie da vorhanden. Ja, wusste ich nicht. Da bin ich auch ganz ehrlich.
Gut, dass er uns das nochmal gesagt hat.
Und von daher, das ist das Problem. Also ich weiß, wie man ein Auto fährt. Ich weiß, wo Öl reinkommt. Ich weiß, wo Benzin reinkommt.
Ja.
Punkt.
Ich habe auch eine Nachricht bekommen, auch bezüglich der Rettung. Wir haben ein ganz böses Wort benutzt und nein, gar nicht. Also der liebe Dustin hat uns geschrieben, er schrieb, er wollte ein Feedback dazu geben. Seit Minute 0 hört er uns, ist auch ein Kommilitone von Louis gewesen. Und ihm ist aufgefallen, dass wir das Wort Crash-Rettung in den Mund genommen haben. Und die Professionalität gebührt es wohl, dass man das Ganze natürlich im professionellen Bereich nicht Crash-Rettung rennt. Das stimmt, aber wir reden ja auch, wer die Folge gesehen hat mit Feuerwache 3, da redet man auch einfach mal ganz normal noch mit diesen lapidaren Worten. Und er möchte uns natürlich nochmal mitteilen, dass das nach dem VfDB-Merkblatt 6.1 in der Seite 8 eben auch dran ist. Das heißt, zeitkontrollierte Rettung oder auch Sofortrettung genannt wird. Ja, also schnelle zeitkontrollierte Rettung.
Aber ich muss auch ein bisschen intervenieren. Ich gucke es parallel. Crash-Rettung ist durchaus ein anerkanntes Synonym dafür. Es heißt offiziell Sofortrettung, ohne Frage.
Ja.
Aber Crash-Rettung ist einfach Umläufe, also es ist im Umlauf, das weiß jeder, was gemeint ist. Von daher, ja, also danke für den Hinweis, ich finde das immer ganz toll, aber Crash-Rettung ist trotzdem ein allgemein hinlänglich bekannter Begriff in diesem Zusammenhang.
Finde ich auch. Und da weiß auch jeder, was gemeint ist. Also sowohl in der Feuerwehr als auch im Rettungsdienst, als auch teilweise in der Polizei. Dementsprechend Dustin natürlich, aber du weißt ja auch, wir haben nicht viel Zeit, immer zu quatschen mit den Leuten und zu sagen, es ist eine zeitkontrollierte, schnelle Rettung, bitte. Sondern bitte Crash-Rettung, diese Person jetzt sofort, ne? Wird er sich kriegen. Dennoch, danke für den Hinweis. Also wir müssen das ja auch wissenschaftlich betrachten und ich freue mich natürlich auch, dass man sich da einfach mal ein bisschen nicht auslässt, aber uns eben so einen Hinweis gibt. Dürft ihr immer gerne wieder machen.
Dann finde ich noch eine sehr lustige Mail, die wir bekommen haben von der, ich weiß nicht, Justine oder Justine, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ja. Die hat uns gefragt, ob wir mal langsamer machen können. Die hat nämlich den Podcast jetzt erst entdeckt, ist bei Folge 7.
Ja, willkommen.
Und kommt nicht ganz hinterher. Also erstmal willkommen genau an dieser Stelle, ob wir mal ein bisschen Pause machen können, damit sie aufholen kann. Nein.
Nee, tut mir leid. Also wenn du bei Folge 7 jetzt erst bist, hast du ja noch einiges vor dir.
Oh ja.
Das heißt, wenn du das wahrscheinlich hörst, wirst du schon Wochen später erst mit dabei sein.
Du wirst
sein.
Total verwirrt sein, welche Stimme dir hier antwortet, weil in Folge 7 war es noch eine andere Partnerstimme vom Sammy.
Genau, also sie fängt an, auch viele andere immer noch und es ist ja so schön, dass ihr immer mit dabei seid. Also für diejenigen, die uns jetzt erst hören und uns schon trotzdem schreiben, herzlich willkommen bei uns. Ich finde es spannend, jemand hat uns hier noch mal geschrieben, ich muss mal gerade gucken, ob wir den Namen erwähnen dürfen. Ach ja, doch dürfen wir. Der Clemens, der sagte, dass er selbst Schulsanitäter ist, ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr und Schulpraktikum machen darf. Fährt man da auch RTW oder nur KTW? Er will als Sanitäter auch später mal arbeiten. Es ist immer das typische Thema Praktikum im Rettungsdienst. Er ist ein Riesenfan, schreibt er auch noch. Und ja, also Clemens, wenn du 18 bist, dann ist es vielleicht möglich, einen Rettungswagen auch mal als Schüler zu besteigen im Schulpraktikum. Habe ich tatsächlich auch damals gemacht. Mhm. Ne? Hatte da auch ein tolles Team dabei. Nichtsdestotrotz ist der Rettungsdienst kein Tourismusjob. Ja, also so mit Besuchern und so weiter. Und das ist auch nicht immer nur Blaulichtfahren. Ihr wisst ganz genau aus unseren Erzählungen, dass wir da wirklich vieles erleben. Und KTW-Fahren macht ebenfalls Spaß, das ist ebenfalls lustig, hast ja aus der Folge Krankentransport miterlebt. Ich würde immer nachfragen, also unter 18 sehe ich das wirklich schwierig, ein Praktikum auf dem RTW zu machen. Du musst dich aber einfach mit den HEOCs auseinandersetzen und dort wirklich nachfragen, aktiv nachfragen. Ne, das kriegen wir nicht geregelt und da werden wir auch keine Aussage machen. Ne, eine andere kleine E-Mail kam von dem Nick. Der Nick hat gesagt, er ist Schulsanitäter ebenfalls und im Jugendrotkreuz und er fühlt sich ab und zu sehr ignoriert bzw. nicht respektiert von dem Rettungsdienst, wenn er mal einen Notruf absetzt bzw. den Rettungsdienst eben mit unterstützt, wenn die kommen und auch die lernen wohl die Schemata als Sanitätshelfer, wenn sie das machen und es ist halt, er findet es schade, dass die oft meistens nicht lange einem zuhören. Mhm. Kenne ich. Also ja, ich bin auch immer sagt mir bitte schnell was. Übergaben müssen da teilweise ein bisschen rapido sein. Ja, gerade wenn es dann doch ein richtiger Notfall ist, dann ist es wirklich so, dass die Leute nicht viel Zeit haben, dem zuzuhören oder halt auch gezielt andere Fragen nochmal stellen. Aber natürlich soll es so sein, dass man sich als Schulsanitäter auch sagt, hey, ich bin Schulsanitäter, auch Sanitätshelfer. Ich würde euch ganz kurz sagen, was los ist. Folgendes, das ist, keine Ahnung, ne, Nina Müller, 13 Jahre alt, hat sich heute eine Bockwurst reingezogen, hat die verschluckt, die ist wieder raus, also Atemwege frei, kann wieder gut atmen, hat jetzt Schmerzen im Hals, Kreislauf stabil, Messwerte sind hier, könnt ihr nachher nochmal nachlesen. Also die Messwerte sind tatsächlich nicht immer wichtig, außer wenn man da was hat, sondern ist er einfach nur A, B, C stabil und den Rest machen dann die Jungs und Mädels vom Rettungsdienst tatsächlich. Das ist nicht Ignoranz, das ist auch nicht böse gemeint, aber wir haben da nochmal unsere Abläufe und müssen unsere Fragen stellen und wir müssen es auch nochmal erfragen. Ja, das ist, hat nichts damit zu tun, dass wir es ignorieren, oder Mike? Also.
Nee, also ich überlege gerade, ich bin ja mal aus zwei Sichten, so wie du ja auch, als Schulsanitäter damals und hatte eigentlich durchweg immer gute Erfahrungen im Rettungsdienst.
Ja.
Ich muss aber auch ehrlich gestehen, es war ja der Rettungsdienst, zu dem ich dann ja irgendwann mal hingegangen bin, beruflich.
Ja, ja, ja.
Und einige haben mich sogar noch erkannt von damals. Da dachte ich, oh Gott, man wird älter. Und da war ich eigentlich immer, die haben zugehört und haben Danke gesagt und das war mir immer so viel wert, so als 14, 15, 16-Jähriger. Danke vom Rettungsdienst, mega geil.
Auf jeden.
Und ich glaube auch aber, dass unsere Gruppe schnell begriffen hat, wo die Grenzen sind. Also die Grenzen der ersten Hilfe in der Schule.
Ja.
Und wir werden definitiv nochmal eine sehr ausgiebige Folge zum Schulsanitätsdienst machen. Da haben wir auch einen geilen Gast. finde ich, der da richtig gute Einblicke hat, der einfach noch aktiv einfach auch dort ist. Und bin noch mal gespannt, wie sich das alles so geändert hat. Weil bei uns, wir hatten Rucksack, ein bisschen Verbandmaterial, Kühlpacks. Ja, wir hatten ein Blutzuckermessgerät. Ja. Aber das war es denn auch.
Genau. Viele haben uns ja geschrieben, weil wir ja auch mal nachgefragt hatten im Schulsanitätsdienst, wie sieht's denn aus? Wie ist denn die Ausstattung allgemein im Sanitätsdienst, im Schulsanitätsdienst und so weiter? Und haben auch einige wirklich geantwortet, hey, also wir haben auch versucht, immer uns so ein bisschen an die Sanitätsdienste zu halten. Und aber natürlich in der Schule hast du niemals alles da, so Pulsoximeter und auch ein Blutdruckmessgerät kostet teilweise so viel Geld, dass die Schule nicht ausgeben möchte, ne? Und dann auf Spenden angewiesen ist. Das heißt also, liebe Mamas und Papas, wenn ihr irgendwo mal an der Schule seid und ihr wisst, da ist ein Schulsanitätsdienst, dann fragt doch mal im Elternrat oder sonst was nach, ob oder spendet doch einfach was an euren Schulsanitätsdienst. Die freuen sich wirklich über solche Sachen wie auch Übungsmaterial. Wenn ihr einen alten Verbandkasten habt, gebt das denen rein. Die üben damit super gerne. Ja, oder vielleicht gibt es ja auch zu Weihnachten einfach mal für einen Schulsanitätsdienst so ein Fingerpulsoxy oder ein Blutdruckmessgerät oder ja.
Mal aber gucken. Bitte für den Oberarm.
Oder ja, genau, für den Oberarm bitte. Nicht diese Handgelenksgeräte und macht es auch nicht automatisch, sondern lasst es wirklich mit kleinem Stethoskop dort rein. Ich glaube, das kostet so roundabout 50, 60 Euro beides zusammen.
Nicht mal, glaube ich, weil die Stethoskope sind ja sehr günstig.
Genau,
deswegen. Da reicht ja das ganz Einfachste.
Vollkommen. Ne? Also gibt's wirklich überall, schaut mal rein. Zum Beispiel bei 3B, die haben sowas auch. Ne? Auch so eine Leerstethoskope mit so zwei Armen. Ich glaube, sowas haben die da drin. Ganz toll, aber eben auch in vielen Sanitätshäusern werdet ihr da fündig. Also wir würden uns da sehr freuen, wenn wir da ein paar unterstützt haben. Einfach mal an den Schulsanitätsdienst was spenden. Außer Müllbinden und so weiter. Da sind die wirklich happy drüber.
Und ich liebe es ja, Mails zu beantworten, vor allem hier im Podcast. Da kam noch eine rein, die kam auch erst vor kurzem rein, von der Franziska. Die Franziska hat uns einfach mal gebeten, so ein bisschen tiefer in das Thema Migräne einzugehen. Mhm. Franziska, Migräne ist ein Thema, jetzt, mit dem könnten wir jetzt keine Folge füllen. Aber ich finde deine Mail eigentlich ganz spannend, weil es eine relativ einfache Antwort gibt. Für dich wurde der Rettungsdienst gerufen, weil vermutet wurde, du hast einen Schlaganfall. Und eigentlich war es nur in Anführungszeichen eine Migräneattacke. Und deine Frage ist jetzt wirklich, wie findet man als Ersthelfer vor Ort voraus, ob es jetzt ein Schlaganfall, also ein Apoplex oder eine Migräne ist? Kann ich dir ganz genau sagen? Gar nicht. Vor allem ist eine Migräne ja so vielumfassend, die so unspezifische oder spezifische Symptome hat, die auch sehr breit gefächert sind und es auch eben Symptome gibt, wie Sprachstörungen, Augen, Empfindungsstörungen und so weiter, die auch einfach eins zu eins zum Apoplex passen. Und das kannst du vor Ort nicht differenzieren. Man kann Indizien sammeln. Indizien bei Migräne sind wirklich so diese Frontalkopfschmerzen, diese massive Lichtempfindlichkeit. Man will die Augen gar nicht aufmachen und so weiter und so fort. Oder hey, das ging heute Morgen irgendwie schon los und ich kriege die Augen nicht auf und dann habe ich in die Sonne geguckt, dann wurde es schlimmer. Das sind Indizien, die ohne Frage durchaus dafür sprechen könnten, dass es eine Migräne ist.
Ja, oder spricht manchmal auch für Meningismus, ne?
Also könnte, Meningitis. Genau, man kann auch, aber schlussendlich, wenn diese Symptome sind und da hat einer aufgepasst und sagt, hey, irgendwie passt das auch zum Schlaganfall, dann finde ich das A, goldrichtig und super gut, dass da der Rettungsdienst gerufen wurde, weil, sind wir mal ehrlich, lass das lieber ausschließen.
Ja.
Und dann, wie gesagt, ist eine Scheißerkrankung, diese Migräne, aber halt immer noch tausendmal besser als ein Schlaganfall.
Genau, und es ist nicht Franziska, es ist Lea. Entschuldigung. Lag daran, dass du wahrscheinlich in der E-Mail irgendwas falsch gelesen hattest. Genau, aber ist kein Problem. Lea, nee, und ich finde das immer wieder spannend, ihr schickt uns auch immer gewisse Erkrankungen und wir sollen mal darüber reden, beziehungsweise wieso weiß der Rettungsdienst darüber nicht Bescheid? Hier nochmal ganz kurz, ja, der Rettungsdienst ist dafür da, euch stabil in ein Krankenhaus zu bringen. Das heißt, diese wichtigen Sachen, Atemwege, Atmung selbst, Kreislauf und eure Neurologie, die müssen so weit passen, dass ihr in einen RTW kommt und dass ihr ins Krankenhaus kommt. Dafür haben wir gewisse Medikamente, Notfallmedikamente dabei. Und ja, auch wir bilden uns fort in gewissen Erkrankungen, aber auch der Fundus an Erkrankungen, die wir kennen müssen, ist halt einfach sehr beschränkt, weil es für uns nachher nicht wichtig ist, diese vor Ort zu behandeln, sondern in ein Krankenhaus zu bringen, wo sie weiter behandelt werden.
Und das auch einfach der Satz, den du geschrieben hast, ich wurde mehr oder weniger einfach eingepackt und ins Krankenhaus gebracht. Jupp. Und ehrlich, das machen wir beim Schlaganfall auch.
Ebenfalls,
Wir schauen mal, ob wir gegebenenfalls den Blutdruck senken müssen. Da haben wir Algorithmen für. Wenn das nicht der Fall ist, ist Load and Go die Variante. Vor allem, wenn man im Zeitfenster ist mit Symptomatik und so weiter, weil es ja dann wirklich eine vielversprechende Therapie gibt. Von daher, das könnte ich gewesen sein. Also war ich nicht, weil Baden-Württemberg ist jetzt nicht meine Ecke, aber einladen, kurz untersuchen, Abmarsch.
Ist so. Viele fühlen sich davon wirklich getriggert und sind dann enttäuscht, dass die Kollegen da jetzt nicht einen riesen Tamtam machen aus ihrer Erkrankung. Die Migräne respektieren wir und wir wissen auch, dass das richtig kacke ist und ich bin wirklich froh, dass ich kein Migränepatient bin. Na, ich möchte auch nie Nierensteine haben und sowas. Die tun mir wirklich sehr leid. Na,
ja, wir können, das ist doch ein Golfball durch den Strohhalm
pressen. Wir können was versuchen, die Schmerzen erstmal zu nehmen, aber wir behandeln nicht vor Ort. Eigentlich ist es so, wenn das Krankenhaus wirklich in der Nähe ist, rein da, losfahren, fertig. Wir reden teilweise im Rettungsdienst mit euch auch darüber, schafft ihr es nicht selbst in die Notaufnahme? Nämlich dann, wenn ein Rettungswagen jetzt in diesem Fall nicht vonnöten ist, also wenn der Transport quasi auch durch euch, durch eure Angehörigen gemacht werden kann, dann ist das nicht, weil wir keinen Bock haben, sondern ihr müsst ja immer denken, der Rettungswagen und auch das NEF sind wirklich begrenzte Ressourcen und darüber reden wir ja schon seit, wie gesagt, Jahren in diesem Podcast, die wir wirklich schonen müssen. Sprich, ihr müsst jetzt nicht immer den Rettungsdienst dafür da haben, um eine Notaufnahme zu besuchen. Ihr kommt dadurch auch nicht schneller dran. Wenn die vorne an der Triage, wo ihr da als auch fußläufig hingeht, merken, das ist ein Notfall, dann nehmen die euch sofort rein. Merken die aber, das ist jetzt nichts Zeitkritisches, dann sagen die einfach, okay, setzen Sie sich bitte hin, dann gibt es trotzdem eine Triage, definitiv, und dann wird nochmal entschieden, aber das ist nicht, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern wer, ja, die schlimmeren Erkrankungen, der wird halt vorgezogen. Richtig. Und das steht, glaube ich, auch in jedem Krankenhaus meistens drauf, ne? Wie das so funktioniert, manchmal mit M-Start oder so, erklären die das sogar.
Ja, genau, da wird einfach ganz normal triagiert. Hier bei uns ist es ja einfach wirklich, in welcher Zeit ist da oder hat der Arzt Kontakt zu erfolgen.
Mhm, genau.
Und das ergibt auch ganz oft Sinn. Also wir sind ja in der Regel immer noch bei der Triage dabei. Und wir sind ja auch schon, wir kommen ja da auch hin mit dem Patienten und haben ja schon eine Voreinschätzung, okay, das wäre geil, wenn der jetzt einen Arzt sieht. Mhm. Oder es reicht eben auch in einer halben Stunde.
Genau.
Und ich glaube, ganz genau so gestalten wir auch unsere Übergaben.
Warum wird ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall teilweise aber doch mit einem Rettungswagen gefahren? Ich bitte da immer darum, dass ihr bitte, ich habe das schon leider erlebt, dass ihr die bitte nicht in ein Auto packt und selbstständig noch irgendwo hingehen lässt. Mhm. Gerade Schlaganfälle beziehungsweise auch vor allen Dingen Herzinfarkte sollen nicht belastet werden. Und da genau ist ein Rettungswagen gut. Ne? Der transportiert jemanden total schonend, schon mit Medikamenten, die wirklich vor Ort wichtig sind, eben hin und versucht euch da sicher und stabil vor allen Dingen in die Klinik zu bringen. Ne, so müsst ihr euch das vorstellen. Und diese Frage sollte man sich als Ersthelfender oder wenn man zu Hause schon mit längeren Symptomen, sagen wir mal über Tage oder über den ganzen Tag verteilt ist, wirklich überlegen, rufe ich mir jetzt einen Rettungswagen oder ins Taxi und fahre in die Klinik.
Ja, da habe ich,
oder zum Hausarzt.
Da habe ich wirklich eine passende Story aus meiner Pflegezeit in der Notaufnahme. Werde ich nie vergessen. Guten Appetit. Da kam ein, so ich sag mal, so mit 50-jähriger Mann mit so einer kleinen gepackten Tasche und einem rosa Einweisungsschein in die Notaufnahme, hat geklingelt. Und wir machen ja dann immer auf und fragen, was los ist und wollen eigentlich die Triage starten. Aber ich gucke halt immer oder habe immer auf diese Scheine geguckt, auf die Einweisungsscheine. Mhm. Und stell dir vor, da wirklich so ein schlanker, kerngesund aussehender junger Mann mit einem rosa Schein. Und auf dem Schein steht Name, Krankenkasse, bla bla. Und als Einweisungsdiagnose VT. Und da hab ich, wie? VT. Ganz kurz, woher wissen Sie das? Na, ich war gerade beim Hausarzt, die haben IKG gemacht und haben das festgestellt, die wollten mir eigentlich ein Auto rufen, aber ich muss ja noch mal und bla. Und ich hatte hier noch und musste das noch erledigen. Da hätte ich das alles abgelehnt und bin jetzt eben selber hergekommen. Das war so vor 2-3 Stunden. Okay. Da dachte ich, na, das kann nicht sein, auf keinen Fall. Also irgendwas Intermittierendes vielleicht, was weiß ich. Ich habe den aber einfach nur, dachte ich, naja, um das mal auszuschließen, habe ich den an den Platz gepackt.
Ja.
Und dann wurde er schon komischer, also auch ein bisschen schweißiger und dachte ich, komisch. Und mach das EKG an und der hatte eine laufende VT. Hm. Und diese laufende VT hatte er wohl anscheinend durch die Bank weg.
VT übrigens für alle ventrikuläre Tachykardie, also ein Herzrasen.
Ein Herzrasen, aber halt schon als Notfallbild in dem Sinne, weil da muss theoretisch immer was gemacht werden.
Ja, natürlich.
Und ich habe bis jetzt auch noch keinen weiteren Patienten erlebt, da er einfach so entspannt mit einer ventrikulären Tachykardie da so durch die Stadt marschiert ist, zu uns ins Krankenhaus, zu Fuß wohlgemerkt.
Wie schnell waren die jetzt?
Um 180 bis 200.
Was? Nein, ja, also es war schon wirklich eine Blöde. Ja. Also es gibt ja auch VTs, die sind jetzt über 120. Dass
nein, gesagt, die war schon voll. Und die war schon voll ausgeprägt und hatte anscheinend noch keine kreislaufdynamische Wirkung. Und da war ich echt irritiert. Aber wirklich, er kam zur Ruhe. Er hat sich also hingelegt auf die Trage, kam zur Ruhe und da wurde er schon komischer, bis er dann wirklich irgendwann abgeschmiert ist. Mhm. Ne? Aber da muss man einfach sagen, hey, wir waren ja da, weil auch in der Klinik gibt es Algorithmen, der hat relativ schnell die Pedals raufbekommen zur Absicherung und wir konnten auch sofort schocken.
Ja.
Und mit einmal Schock war ja auch wieder da und war auch in dem Sinne kardiovertiert. Und von daher konnten wir ihn dann auch so relativ schnell retten. Und dann gab es ja später noch eine Ablation, also quasi so ein bisschen mit Strom, wurde da ein bisschen am Reizleitungssystem rumgespielt. Und dann konnte er halbwegs gesund irgendwann auch wieder die Klinik verlassen. Aber das war mal eindrucken. Und das ist genau das. Also wenn man schon vom Arzt eine Diagnose bekommt, die durchaus bedrohlich ist, bitte, Rettungsdienst.
Ja, also sowas, aber wann sollen die Leute das denn einschätzen? Also wie sollen die Leute einschätzen, ob das jetzt wirklich lebensgefährlich ist? Ja, die oft rufen sie dann auch an und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ne? Aber ganz ehrlich, also wenn der Arzt das sieht, ja bitte, dann darf er auch dann soll er bitte auch den Rettungsdienst rufen. Dann finde ich es eher komisch, wenn man sagt, ich mache morgens ein Blutbild, schicke meinen Patienten schon mit Brustschmerz, das gibt es leider und viel zu häufig, wieder nach Hause und warte erst den Troponinwert ab, um dann abends, meistens um 20, 21 Uhr anzurufen, wenn die Ergebnisse nämlich in die Praxis dabei reinflattern, wo dann drauf steht Troponinwert bei 400, 700, was auch immer, das ist schon echt heftig. Also da hätte der Patient schon fünfmal im Katheter liegen können.
Und ganz wichtig, denn ist der Patient auch nicht informiert, dass wir jetzt angeschneit kommen.
Ja.
Und dann habe ich ganz oft erlebt, und das ist eigentlich erschreckend, dann kommst du da an, klingelst, dann gucken die uns an, ja, hallo, ja, so, wir sollen zu dem und dem, ja, aber der ist nicht da, der ist auf einer Geburtstagsfeier. Ich sage, das ist ärgerlich.
Oh, schade. Ja. hoffentlich überlebt er die.
Ja, und natürlich auch in einem komplett anderen Gebiet. Also, dass wir jetzt nicht mal um die Ecke fahren können zu dieser Geburtstagsfeier und den da eingabeln können. Ich sage, ja, ist ja doof, ne? Also.
Du, da würde ich ein Partyhütchen aufsetzen, einfach Blaulicht anmachen und sagen, wir haben heute das Partylicht mitgebracht. Tröte!
Ja, und aus irgendeiner Ecke kommt dann, die Stripper sind da.
Ja, genau.
Ups.
Oh, ja, und wir entführen jetzt mal diesen Patienten. Ja, und alle denken, es ist ein Spaß, ja, aber wie gehst du damit um? Oh Mann. Ja,
also wir können lachen, weil bei mir ist es bis jetzt immer gut gegangen, dass ich die irgendwann später für den erhöhten Troponin eingesammelt wurden, aber verstehe ich nicht.
Ja, und ich habe dann teilweise aber auch so eine ich nenne es jetzt mal Taxifahrten, aber es ist ja schon berechtigt. Ne? Bei uns wird bei Troponin sowas, da wird ein RTW gerufen, da rufst du dann halt schnell an, sagst Troponin 400 und dann ist vorbei. Na, dann schicken die los. Auf jeden Fall ist es dann so, dass ich dann teilweise die Patienten wirklich einlade, die kommen mit ins Auto, sagen, sie haben nichts an Symptomen. So, für mich heißt es dann, in 5 bis 10 Minuten sind wir in der Klinik, nicht mal, und hau dann in die Dokumentation wirklich rein, einfach nur klinische Untersuchung ist negativ, also ist alles gut oder dementsprechend keine Messwerte und ähnliches. Und da kriege ich dann schon mal auf den Nuschel, warum ich nicht jetzt noch ein EKG schreibe und nochmal die Pulsoxy und so weiter ranmache. Und da ist halt die Dokumentation immer so, also ich würde dann am liebsten so eine riesen Begründung ranschreiben. Aber dazu gleich mehr, wir reden gleich über Dokumentation oder hast du noch was?
Nö, ich habe dir gebannt zugehört, weil ich sehe es ehrlicherweise minimal anders. Also wenn ich diese Einsätze kriege und da ist auch ein anderer Blutwert, der immer sehr spannend ist, ist Entschuldigung. Und da ist ja ein anderer Blutwert, der auch immer noch relativ spannend ist, der D-Dimer-Wert. Mhm. Ja, so ein Wert, der so ein bisschen zeigt, oh, da könnte irgendwo ein Grinsel sein im Blut, was immer so ein Anzeichen sein könnte für eine Lungenembolie.
Ja.
Und das macht mich mal ein bisschen fertig. Das ist genau das Gleiche. Die sind vormittags beim Arzt, weil irgendwas ist. Ja. Leistungsabfall, irgendwie mal, ich kriege ab und zu mal irgendwie bei Belastung eine Dyspnoe, also ein bisschen Luftschwierigkeiten oder Atemschwierigkeiten. Und irgendwann abends kommt dann der D-Dimer-Wert um die Ecke und sagt dann, und jetzt hier RTW und NEF. Dann kommst du da an und triffst dann auch eben auf so einen entspannten Patienten, der so, hallo, wir sollen Sie ins Krankenhaus bringen. Aber wofür? Weil unser Job ist es, den Patienten jetzt akut einzuschätzen. Und dann ist er geschmeidig und entspannt und hat keine Probleme, hat auch im EKG keine Auffälligkeiten. Denkst dir, jo, die freuen sich in der Klinik.
Ach so.
Weil er hat irgendeinen Wert und dann, ich untersuche ihn trotzdem. Er kriegt ein EKG von mir, er kriegt auch Kreislaufwerte, weil ich muss es einschätzen für mich.
Ja, ja.
Und sag mir dann, nur weil er jetzt irgendeinen Blutwert auffällig war.
Ich rede jetzt von den Patienten, die mit der Tasche vor der Tür stehen. Deswegen habe ich auch Taxi gesagt.
Ja, na? Die gibt es natürlich auch.
Und wenn die natürlich schon den ganzen Tag da rumeiern und jetzt sitzen die vor meiner Tür und ich bin 5 Minuten von der Klinik entfernt. Eine Klinik, die nochmal Blutwerte abnimmt, die definitiv das EKG schöner schreiben kann, als ich da auf meinem ruckeligen Auto teilweise. Und ich keine Zeit verlieren sollte. Stattdessen dann nochmal 15 bis 20 Minuten jetzt damit verharre, alle Werte zu ermitteln, nur der Werte wegen. Wir können gleich darüber diskutieren. Ihr könnt mal kurz in der Pause drüber nachdenken. Schreibt uns eure Meinung sehr gerne rein. Wenn wir ärztliche Kolleginnen und Kollegen da haben, auch sehr gerne. Überzeugt mich, dass ich das vielleicht anders sehe. Bis gleich nach der Pause.
Wir sind wieder dabei und mit dem Thema, wer schreibt, der bleibt, Mike. Und ich bin froh, ich habe mein Brötchen endlich aufgegessen.
Ja, du sagst, du siehst jetzt auch richtig glücklich aus.
Ja, bin ich auch. Dankeschön für das leckere Frühstück. Da kann ich auch gleich motiviert in ein doch recht trockenes Thema, muss man ja einfach sagen, gehen. Dokumentation, aber es gehört zu unserem Alltag und zwar immer dazu. Ja. Und wer schreibt, der bleibt, ist schon so, ich finde den Titel gar nicht schlecht, weil es ist wirklich so, wir bleiben manchmal länger am Einsatzort, weil die Dokumentation einfach so lange dauert, oder?
Richtig, und vor allem ist auch hier, muss man auch mal sinngemäß machen, Vor- und Nachteile jetzt der digitalen Protokolle.
Ja. Ist so. Da können wir einfach mal reinreden. Wir wissen ja in unserer Bundesrepublik, viele schreiben noch auf Papier, leider noch nicht digital, sind noch nicht so dabei. Aber auch einige haben es ja schon angefangen. Ne? Die haben ein Tablet dabei. Und wir reden hier darüber auch nicht nur im Rettungsdienst, sondern wir gehen wirklich auch nochmal auf Sanitätsdienst ein, auf Feuerwehr, was wir so zumindest in unserer Erfahrung alles so mitbekommen haben. Und gleich vorweg, ja, auch wir dokumentieren seit gut einer Woche, nee, ich glaube 2 Wochen, mittlerweile erst digital bei uns. Vorher gab es wirklich noch das Papierprotokoll.
Das war auch ein bisschen hardcore für mich, der schon einige Jahre digital dokumentiert hat und sich da gut eingefuchst hat. Und auf einmal habe ich ein Blatt Papier in die Hand gekriegt.
Schönschrift, wie jetzt nochmal? Ich habe sonst ein Areal geschrieben. Also.
Ja. Genau. Und das war ein bisschen anstrengend. Ich bin auch ganz ehrlich, das war wirklich anstrengend, da wieder zurückzugehen, diesen Schritt für mich. Vor allem, dass er dann auch alles immer noch so ein bisschen in den Computer eintickern muss im Nachgang. Also Einsatznachbereitung war jetzt schon nicht ohne, wie ich fand.
Genau. Aber fangen wir mal so grundlegend an. Wozu ist die Dokumentation überhaupt gut? Ja, und gut ist sie natürlich dafür, dass man alles, was man feststellt, was man auch macht an Maßnahmen und welche Diagnosen man erhebt, erstmal dokumentiert, irgendwo auf Papier bringt. Damit man quasi auch ein bisschen beweissicher ist. Sprich also, was habe ich gesehen, was wurde mir mitgeteilt und das sollte natürlich alles dann auch auf diesem Papier stehen, um nachher, und man kann es ja ganz salopp sagen, für den Staatsanwalt dann einen Beweis zu haben, sollte es mal zu einer Klage kommen.
Genau, das ist so, dass diese Pauschalaussage, was nicht dokumentiert ist, wurde nicht gemacht. Mhm. Und glaubt mir, genau so ist es auch.
Ja.
Weil am Ende, wir gehen jetzt mal ganz direkt zum Ende, macht ja auch mal Spaß. Das, was nicht auf dem Protokoll steht und der Richter, der Staatsanwalt, wer auch immer liest das, sagt dann, jo, steht nicht drauf, wurde nicht gemacht, wäre aber elementar gewesen, ist ja doof, ne? Weil der war nicht dabei, der hat nur ausschließlich das Protokoll als Beweisstück.
Genau. Und natürlich schreiben wir nicht nur für den Staatsanwalt und unsere Rechtssicherheit, sondern natürlich auch für unsere Patientinnen und Patienten. Einfach aus dem Grund, dass sie ja auch eine Akteneinsicht jederzeit beantragen können per Gesetz BGB. Ne, steht das ja auch drin. Jeder Patient hat die Möglichkeit, die Akteneinsicht eben zu bekommen. Sei es vor Ort, dass man so ein Protokoll dann eben eine Kopie schon mitbekommt, wenn man zum Beispiel zu Hause bleibt. Oder aber im Nachhinein. Das Ganze muss natürlich auch sehr lange archiviert werden und kann dann auch eingesehen werden. Da braucht man nicht mal einen Anwalt dazu.
Ne? Da braucht man nicht einfach mal einen Anwalt zu. Nee. Einfach hinschreiben, Personalausweis mit anschicken oder kopieren, fertig. Ne? Also schlussendlich dient die Dokumentation in dem Sinne der Aufzeichnung der Behandlung. Also wir sind da hingerufen worden mit dem Alarmstichwort XY. Was haben wir alles festgestellt? Und dann haben wir da ganz, ganz viele Sparten, die wir ausfüllen können. Und einfach formuliert ist es aber auch immer eine Gedächtnisstütze für uns.
Natürlich.
Denn die Gedächtnisstütze geht ja schon los in der Notaufnahme. Und ich bin auch einfach ehrlich, ich gucke ab und zu schon nochmal ins Protokoll, was habe ich da eigentlich vor Ort getan, damit ich eine ordentliche Übergabe habe. Das meiste merke ich mir. Vor allem, wenn es wirklich kritisch ist, relevant, kann ich da auch eine strukturierte, schnelle Übergabe abfließen lassen und fertig. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, welchen blutverdünnenden Medikamenten da jetzt oder was weiß ich, was für ein spezielles von mir aus Chemotherapeutikum nimmt er da, da würde ich auch nochmal nachlesen, das merke ich mir jetzt halt nicht. Ne, aber genau dafür ist eben sowas da. Und vor allem auch ganz wichtig, sind in diesem Protokoll auch einfach ganz viele Informationen für die mit- bzw. auch für die weiterbehandelnden Leute, für Pflege, für Ärzte, aber auch für Therapeuten jeglicher Art, Ergo, Physiotherapie. Ja. Hey, was hat der Rettungsdienst eigentlich festgestellt? Wie war zum Beispiel gerade bei der Physiotherapie? Nehmen wir jetzt mal Oma Hilde, die sich einen Oberschenkelhals gebrochen hat. Mhm. Wie ist das zustande gekommen? Hatte die einfach schon vorher Schwindelprobleme zum Beispiel? Oder ist die einfach gestolpert? Sodass man da auch natürlich eine akkurate Physiotherapie nachher einleiten kann.
Ja.
Es hat also ganz, ganz, ganz viele Dinge, die einfach relevant sind.
Richtig. Also im Grunde genommen besteht ja dann eben so ein Protokoll aus auch den Zeitpunkten, also wann ist wo was passiert. Ne? Also ab der Alarmierung geht quasi die Dokumentation los und die wird in Anführungsstrichen doppelt geführt. Einerseits unsere Leitstelle hat natürlich immer auch die Zeit im Blick und was wurde da gemeldet. Auch da wird ja aufgezeichnet und mitgeschrieben und das auch archiviert und gespeichert und auch das Telefonat aufgezeichnet. Und wir fangen dann ja quasi ab Abfahrt an. Ne? Wann bin ich aus meiner Garage rausgefahren? Wann habe ich den Einsatz angenommen und bin losgefahren? Ne? Dann, wann bin ich angekommen? Also auch der Zeitpunkt wird meistens heute ja auch schon mit Statuszeiten nochmal bestätigt digital und ploppt dann zumindest bei uns auch auf dem Tablet jetzt auf in diesem Fall. Richtig. Oder andere schreiben es eben auf Protokoll.
Genau, und das ist auch da schon mal sehr relevant. Hey, Hilfsfrist, ja, nein. Mhm. Das ist statistisch ein ganz, ganz entscheidender Wert. Ihr wisst, wir sind gerade in der deutschlandweiten Debatte, was dieses Thema Hilfsfrist betrifft.
Richtig.
Von daher auch schon mal statistisch sehr, sehr relevant.
Und daher kommen auch die Zahlen übrigens. Ne? Ja. Die werden jetzt nicht nur einfach irgendwo mal aufgedröselt und dann macht man eine Befragung, sondern durch genau diese Einsatzdokumentation und die Zeiten ist eben eine Statistik zu erheben. Ich weiß, einige Kolleginnen und Kollegen werden wegen dieser Zeiten auch gerne mal ranzitiert und gefragt, was da los ist. Ich finde, man sollte da aber wirklich ehrlich sein und sagen einfach, es gab persönliche Gründe, ich musste auf Toilette. Das gibt es, das passiert einfach. Hey, da arbeiten Menschen. Ja, der Weg ist zu weit, die Verkehrslage ist doof. Also wir können mittlerweile auch auf Buttons klicken und sagen, da und daran lag es. Und das ist ein großes Potpourri mittlerweile an Begründungen, was ich gut finde. Aber bitte hört auf, da irgendwie Zeiten zu schönen, wenn ihr sowas machen solltet. Das müsst ihr nicht. Es geht hier wirklich um die Statistik und die ist wirklich sehr wichtig für viele, weil genau da setzen wir ja nachher an, wenn wir Lösungen suchen und gucken, wie sieht's denn wirklich in unserer Landschaft aus.
Ja. Genau. Deswegen ist das also gar nicht verändern, nur weil man jetzt irgendwie kein Nächstes noch schreiben möchte oder bei uns ist es ja so, wir haben dann extra Button quasi, warum haben wir drei statt zwei Minuten gebraucht und so weiter und so fort. Dann gesagt, hey, persönliche Gründe, Notarzt kam, also whatever, da gibt es ja vielfältige Gründe, wir machen das ja nicht, weil wir keinen Bock haben, sondern weil es irgendeinen Grund gibt.
Genau. So, und dann geht's ja noch weiter. Du kommst bei Patienten an. Auch das wird dokumentiert. Wann ich genau den ersten Patientenkontakt hatte, dann, du hast, wir können es jetzt nochmal, aber ne, die Maßnahmen oder der Patientenzustand. Ne? Und ich finde das wirklich toll. Also so auf dem Papierprotokoll ist es ja auch so, du gehst den GCS zum Beispiel durch. Und ganz ehrlich, viele können sich die GCS nicht immer merken. Vor allen Dingen, wer im Sanitätsdienst ist. Ja, wer weiß schon nochmal, wie die Punkte alle unterteilt sind. Ja, mit Augen öffnen oder nur nach Aufforderungen. Oder, also wach, Augen öffnen. Ja, ja, ne, genau. Aufforderungen, da fängt's schon an zum Beispiel. Deswegen, das ist wie eine richtig tolle Checkliste und wir leben ja im Rettungsdienst CRM, also Crew Resource Management. Wir leben es ja wirklich und sind total happy, wenn wir genau so eine Brücken haben. Und das macht so ein Protokoll dann eben aus, also auch der Zustand. Deswegen, wenn ihr im Sanitätsprotokoll irgendwas habt, wo ihr sagt, das hilft mir nicht, ich muss da irgendwas anderes haben, dann bringt das irgendwie an, auch bei eurem Leiter oder Leiterin oder eurem Konsortium, was das eben macht, dass ihr da vielleicht noch ein bisschen mehr aufschreiben wollt. Wenn ich so im Sanitätsdienstprotokoll teilweise ausfülle, ich bin ja auch immer gerne so ein Freitextschreiber, ich möchte immer auch ein paar Sachen mehr drauf und habe dann ein ganz kleines Kästchen aus 5x5 Zentimetern, wo ich dann meinen Patientenzustand mit eintragen soll.
Ja, ja, ja. Und ich bin auch, auch weil es mir beigebracht wurde, aber ich das auch total plausibel finde, gerade in diesem Freitext, ist es immer total gut, irgendwas Individuelles zum Patienten reinzuschreiben. Mhm. Denn das zeigt nochmal mehr, du warst wirklich vor allem geistig anwesend in diesem Einsatz. Und individuell meine ich wirklich, der Patient hat heute Nacht schlecht geschlafen. Mhm. Punkt.
Ja.
Weil er mir das einfach gesagt hat.
Genau.
Und dann schreibe ich das mit drauf.
Oder gab es Komplikationen zum Beispiel auch im Einsatz? Ne? Kam man da schlecht ran? Warum hat man denn angefangen, den Patienten erst, keine Ahnung, wegzuziehen? Ne? Mussten ihn, keine Ahnung, aus der Toilette erst rausziehen? Weil unsere Geräte, mit denen wir ja messen, unsere elektronischen Geräte, die zeichnen ja auch alles auf. Und teilweise synchronisieren die sich ja auch mit den Tablets. Und dann stellt man sich schon die Frage, warum kam denn das EKG erst eine Viertelstunde später und nicht früher? Ne? Oder wurde der Blutdruck erst dann und dann gemessen? Und deswegen ist Dokumentation wirklich, wirklich wichtig. Es ist ein Graus, alles immer aufzuschreiben, aber das gehört nun mal zum Job. Ne? Andere machen das den ganzen Tag teilweise, müssen da irgendwas im Raum draufschreiben.
Ja, und ich finde jetzt aber, ich bin auch ehrlich, ich habe im Vorfeld drüber gelästert, was in Rostock passiert ist. Denn ganz MacPom fährt ein Dokumentationssystem und Rostock denkt sich was anderes aus.
Ja.
Ne, nimmt einfach
hat ja seine Gründe.
Genau. jetzt, wo ich damit arbeite, finde ich es ehrlicherweise sehr nett. Und es ist ja immer Learning by Doing. Ja, es gibt auch wunderbare Einführungsvideos. Zufällig hat Sammy die bearbeitet, aber das ist eine andere Geschichte. nein, das ist wirklich gut und Learning by Doing. Ich sehe jetzt echt diverse Vorteile. Zum einen die Größe. Mhm. Es ist einfach ein bisschen größer, handlicher. Das ist schon alles ganz gut. Und vor allem diese unfassbar einfache Connection, um jetzt mal schon direkt einen Vorteil der digitalen Protokollierung anzubrechen, ist einfach diese Sofortverbindung zu den Krankenhäusern. Das heißt, ich kann eine Ivena-Anmeldung vom Tablet aus direkt ans Krankenhaus jagen.
Ich sehe
kann
schon das, die E-Mail nachher, die Leute werden wieder schreiben, ja. Ihr springt schon wieder hin und her.
Ja, weiß ich. Ja. Aber einfach mal diesen Vorteil zu machen, weil Digitalisierung ja, in der so. Hinsicht ist einfach wichtig.
Ist so. Ist so. Also das, und ich würde es jetzt mal noch globaler betrachten, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern ganz global. Jeder hat da so sein Favorite-System, womit er das auch integrieren kann. Es gibt gewisse Schnittstellenproblematiken, die ein System nicht lösen kann, ein anderes. Deswegen haben wir da auch mehrere Systeme. Aber Protokolle sollen immer eins haben, und zwar die gleiche Grundstruktur, sprich ABCDE-Schema vielleicht, ne? Das, wie wir das jetzt gerade beschrieben haben, Zeiten oben stehen, dann Patientenzustand, vielleicht noch die Patientendaten kommen auch mal ganz gut. Ja. Die schreiben wir uns nämlich auch alle da komplett
Abrechnungsgrundlage.
Auf. Abrechnungsgrundlage ja. Überhaupt. Und dann geht's ja los mit dem Zustand, die Diagnose, die Maßnahmen, Messwerte, ist alles mit dabei. Und das haben, glaube ich, alle Protokollsysteme. Ne? Egal, welche wir
das
da ansprechen.
Das haben alle Protokollsysteme.
Genau.
Und das ist ja auch gut und sinnvoll so. Und das auch wirklich akribisch machen. Ich höre es und erlebe es mittlerweile auch leider, dass Patienten abgegeben werden und dann kriege ich wirklich, man kennt ja so seine Leute aus der Notaufnahme, mit einigen kann man wirklich gut und dann kommen die, hey Mike, ich will dir mal was zeigen. Guck mal, das ist der Patient. Der guckt den Patient, jupp, da ist eine Infusion dran, die könnte vom Rettungsdienst kommen, da liegt ein Zugang. Guck ich aufs Protokoll, wurde das nicht dokumentiert.
Ja.
Ich so, aber warum? Ich verstehe es denn nicht. Und nur weil man denn, weil man jetzt beispielsweise jetzt bei unseren Protokollen nochmal eine Extra-Seite ausfüllen muss, warum hat man jetzt einen Zugang gelegt und eine Infusion drangehangen? Dafür wird es ja einen Grund geben.
Ja.
Und einerseits, vielleicht mag es Faulheit sein, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie, ich habe jetzt keine Lust, mich rechtfertigen zu müssen. Aber Leute, es kommt doch raus.
Mhm.
Also es ist jetzt, ich gehe jetzt nicht um die Ecke zu meiner ärztlichen Leitung und petze, um Gottes Willen, nein. Das soll eine ganz einfache Entscheidung der Klinik selbst sein. Da halte ich mich raus. Ich denke so, jupp.
Ja.
Das geht halt nicht und es ist schade, dass sowas dann nicht dokumentiert wird.
Genau, und das ist halt auch so ein Qualitätssicherungsmerkmal. Ja? Also die Dokumentation dient nicht nur dazu, den Patienten eben recht oder uns rechtlich abzusichern, sondern eben auch eine bestmögliche Nachversorgung zu machen. Ja, denn wenn eine Frage auftaucht, was war denn zu Hause, wird sich dieses Protokoll genommen und dann guckt man da direkt rein. Oft ist die Übergabe natürlich das Entscheidende, weil da wird das meiste besprochen, mit reingeschrieben, notiert und so weiter. Aber wenn es wirklich nochmal, wie war der Messwert vorher? Wie war das EKG? Gibt es ein Vor-EKG? Gibt es auch einen Medikamentenplan und so weiter? Wo haben die gefunden? Hat sie vielleicht nur irgendwas vorher noch geschluckt? Hat sie irgendein Medikament gegeben? Und das steht alles nicht drin. Dann sind die da aufgeschmissen und hoffen einfach, dass irgendwelche Angehörigen erreichbar sind. Gerade beim Schlaganfall.
Ja.
Da gibt es so viele Sachen. Wann hat der begonnen? Mit welchen Symptomen? In welcher Zeit? Ihr wisst ja, Time ist ja eine der BE-FAST-Regeln und das müssen die dann erst wieder ganz aufwendig die Angehörigen fragen, wenn das nicht schon irgendwo dokumentiert ist. Also seid da wirklich, wirklich gründlich, gerade bei wirklichen Notfällen, wo es darum geht, alle Daten zu erfassen, die ihr seid Augen, Ohren, Nase, alles für die, ne? Mhm. Für unsere Leitstelle, aber eben auch für die Kolleginnen und Kollegen, die nachher in der Klinik eben die Nachsorge machen. Cool. Oder die eigentliche Behandlung.
Richtig. Und von daher ist einfach, ja, wir können es immer wieder sagen, die akkurate und ausführliche Dokumentation einfach obligatorisch in jeder Hinsicht. Und mittlerweile ist es auch wirklich so, dass ich immer versucht habe, und das ist natürlich jetzt der Unterschied Stadt-Land,
ja.
Ich hatte in der Landrettung durchaus Zeit, meine Dokumentation bis zum Krankenhaus fertig zu basteln. Weil die Fahrten haben ein bisschen länger gedauert.
Auf jeden Fall.
Und wenn der Patient jetzt nicht so kritisch war, dass er meine absolut hundertprozentigen Aufmerksamkeit bedarf, hatte ich kurz die Zeit, das Protokoll zu machen. Das ist in der Stadt jetzt nicht so. Mittlerweile denke ich mir, ehrlich, ich kümmere mich artig um Patienten, rede mit dem, finde vielleicht noch was draus in der Anamnese und schreibe das ganze Protokoll einfach in der Klinik.
Ja.
Weil ich komme ja sonst nicht dazu.
Richtig. Was immer hilft, und deswegen liebe ich diese Hosen mit diesem Notizblock in der Hose, die wir leider nicht haben hier bei uns in Rostock. Ich finde es so schade, ich möchte das nochmal anbringen.
Ja.
Kleine Notizen, einfach aufschreiben, stichwortartig aufschreiben. Einen Stift habt ihr immer meistens dabei, hoffe ich doch zumindest, dass man die sich aufschreibt, weil man da gerade keine Zeit hat, weil das Tablet kann es auch nicht die ganze Zeit in der Hand halten, muss ja auch was anderes machen. Aber sowas einfach mit aufschreiben, damit man es nicht vergisst. Werte, kleine Sachen, einfach mitnehmen. Oder auf dem Handschuh schreiben, mache ich auch immer gern mal. Den darfst du nicht ausziehen und wegschmeißen. Das ist immer so das Problem dabei, ne? Auf jeden Fall wichtig und macht euch da wirklich das Leben ein bisschen leichter, damit ihr das nicht, ihr vergesst das so schnell irgendwas, haut sie immer raus. Jetzt ist aber die Frage, Mike, was hast denn du mehr gemocht, Papierprotokollierung oder dann doch lieber das Digitale?
Schwierig, weil ich bei beiden Vorteile sehe, bei beiden auch elementare Nachteile. Ich habe Papier insofern geliebt, weil ich da sehr, sehr viel individuell bleiben konnte. Mhm. Was ich gehasst habe, war der Platz. Ja. Also dadurch, dass man beim Fahren sowieso eine mehr als sauklaue, schreckliche Schrift hat, aber auch wenn ich Ruhe und Zeit hatte und vor allem, wenn es auch mal eben sagen, hey, ich lasse den Patienten zu Hause, weil das ist nichts für die Klinik, dann schreibe ich von Haus aus schon deutlich mehr, weil ich einfach alles ausgeschlossen haben will, was den Patienten gefährden könnte, aber auch, man muss es so weit denken, was mich gefährden könnte im Nachgang. Von daher hat der Platz oft nicht ausgereicht. Ich habe manchmal sogar noch einen zweiten Zettel angefangen, weil ich wusste es nicht anders. Das ist der Vorteil beim digitalen Protokoll. Wir haben da so viel Platz für Schreiben und Machen und Tun, können da alles ausfüllen, haben ganz viele Hilfsbeiwerke oder Hilfsblätter, Dokumente, Transportverweigerung, keine Indikation für Transport und so weiter und so fort. Ja. Riesenvorteil. Nachteil, zeitlicher Aufwand bei den digitalen Protokollen finde ich deutlich höher.
Ach was, echt?
Ja, ich kam beim Schriftlichen irgendwann so pop, pop, pop und habe das alles durchgearbeitet. Habe dann wirklich auch immer schon, ich habe auch überall Kreuze gesetzt. Also ich habe auch bei einer Unterschenkelfraktur habe ich trotzdem ganzartig trotzdem meine komplette Neurologie abgearbeitet. Yeah. Habe auch das EKG-Feld ausgefüllt, eben mit kein EKG geschrieben und so weiter. Auch das wird ganz oft vergessen.
Ich glaube, wir müssen dich öfter mal auf dem RTW setzen. Das NEF bekommt dir nicht so gut, wenn der Arzt die ganze Zeit Protokoll schreibt. Ich bin da so schnell mit den Kreuzen, auch digital. Also ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen Handling-Sache. Weil ich finde gerade, wie du sagtest, dieses Bup-Bup-Bup in Einschreiben ist genau die Fehleranfälligkeit, die man eben hat. Dass handschriftliche Notizen teilweise so Bup-Bup-Bup mal schnell nicht gelesen werden können. Oder wenn man da mal so sein Kreuz macht, so auf kein EKG, das Kreuz dann teilweise aber auch in das andere Feld reingeht und dann einer da steht, ja, hat er jetzt was gemacht? Hat er jetzt eine absolute Arrhythmie gesehen?
Also oder bis jetzt habe ich es immer gut hingekriegt.
Ja, genau, deswegen. Aber ich habe schon andere Protokolle, nicht von dir, sondern von vielen anderen gesehen, wo ich so dachte, eieiei, gut, dass wir irgendwann digital werden. Natürlich, also ein Papierprotokoll ist sofort verfügbar, einfach zur Hand haben. Es ist ein Papier, da ist alles vorgedruckt, du schreibst es drauf, es ist technikunabhängig. Du hast also keine Akkulaufzeiten, an die dich halten müsstest, Verbindungsstörung, Softwarefehler, irgendwas, die da reinspielen können.
Netzabdeckung, auch ein ganz relevantes auch Thema.
Netzabdeckung kann da mal ein Problem sein, zumindest in der Übertragung, aber meistens hast du ja irgendwo dann an der Klinik mindestens ein Netz. Ne? Es ist rechtlich gut akzeptiert, so ein Papierprotokoll. Sehr rechtssicher ist so die vertraute Form, aber es geht ja hier nicht um Vertraut, sondern digitale. Genau. Nachteile ist, das ist halt wirklich zeitaufwendig. Ne? Wer da handschriftlich jetzt nicht so begabt ist und vor allen Dingen in Schönschrift auch noch, ne, der hat da wirklich lange zu tun. Der bleibt wirklich sehr lange.
Also ich hab mir irgendwann wirklich das mal angetan und ich muss mal gucken, ob ich das Buch noch zu Hause habe. Es gibt nämlich ein super kleines Taschenbuch mit medizinischen Abkürzungen.
Ja,
herrlich. Und das habe ich gefühlt auswendig gelernt.
Ist so, ich schreibe auch so gerne in Abkürzungen.
Weil ich dann auch wirklich ganz schnell die Protokolle strukturierter fasse. Ja. Und vor allem platztechnisch hatte ich dann auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Ja. Jetzt ist es natürlich, gibt es Abkürzungen, da war ich dann auch irritiert. Denn der HWI zum Beispiel, so ein Klassiker. Der HWI. Und ich habe es ein, zwei Mal genutzt, habe den Patienten mit HWI abgegeben. In der Urologie.
Ja.
Und die haben mich komisch angeguckt. Mhm. Weil, was soll der Hinterwandinfarkt bitte in der Urologie? Sag ich, meine ich den Harnwegsinfekt?
Harnwegsinfekt, genau.
Okay. In dem Buch stand aber wirklich bei HWI immer als Harnwegsinfekt, weil das andere als Hinterwandinfarkt wird dann AMI oder also akuter Myokardinfarkt beziehungsweise oder Herzinfarkt HI. Da war der Hinterwandinfarkt gar nicht wirklich klassifiziert als Abkürzung. Aber man könnte es ja denken, ich verstehe auch, dass man das denken könnte.
LSB, Linkschenkelblock, RSB, Rechtschenkelblock und so weiter, ZOPS, VO.
Und mir war es immer so wichtig, offizielle Abkürzungen zu nutzen und keine Abkürzungen auszudenken. Also wenn es danach geht, würde ich alles abkürzen und meine Sätze würden nur noch aus 3 Silben bestehen, genau. Aber ja gut.
Ja, das hat man sich dann aber angeeignet mit den Papierprotokollen. Jetzt, wo man natürlich digital ein Textfeld hat, was unbegrenzt ist, kannst du ja wirklich schreiben, Aufsätze machen. Ja. Ne? Also das ist schon spannend. Genau, ein Problem halt die Handschrift, wenn die nicht stimmt und das kann keiner lesen, ne? Dann kommt der Anruf und manchmal ist es halt einfach wirklich essentiell wichtig. Ne? Der Aufwand, der logistische für Papierprotokolle ist immens hoch. Es muss archiviert werden. Es müssen immer 3 Durchschläge meistens sein, ne? Die mit dabei sind, wenn nicht sogar mehr. Der muss aufbewahrt werden, auch noch unter echt gewissen Bedingungen, damit dieses Papier innerhalb dieser 10, 15 Jahre nicht kaputt geht.
Genau, 10 Jahre. Ich bin auch, also das würde mich echt mal interessieren, mich würde das Archiv mal interessieren. Stadion hier in Rostock. Ich meine, bei 40.000, 50.000 Einsätzen im Jahr ist das, glaube ich, schon eine Ansage. Können wir
beide uns mal angucken, tatsächlich. Ja? Es ist wirklich riesig. Ne?
Es ist, glaube ich, schon
abgeschlossen und alles. Das kommt auch noch dazu. Ja. Du musst halt auch riesen Platz schaffen, Raum schaffen. Ne? Und die Verfügbarkeit ist halt wirklich, das dauert. Wenn du sagst, ich möchte mir ein Protokoll von vor 5 Jahren angucken, weil da gab's was, dann muss das erstmal wirklich handschriftlich rausgesucht werden. Und das dauert. Da ist natürlich doch, also ich finde, wie gesagt, digitale Dokumentation ist Zeiteffizienz für mich. Ne? Also die, das geht schnell, das ist sehr schnell wieder verfügbar für mich, wenn wir es brauchen. Und ich finde es so gut, weil ich war schon bei Patienten, die habe ich vor einer Woche besucht, da war ich wieder, habe auf mein Protokoll einfach nochmal geguckt, wo war das, habe das Protokoll wieder aufgerufen und konnte sogar dem nachgerufenen Notarzt noch das Vor-EKG oder die Werte anzeigen, was da genau war. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, den wir jetzt seitdem eben erfahren können im Rettungsdienst. Ne? Super.
Und also ja, Protokolle in jeder Hinsicht notwendig. Und ich liebe es mittlerweile mit den digitalen Protokollen. Ne? Ich habe es ja vorhin kurz gesagt, wirklich diese Schnittstellen, die alle hier super funktionieren.
Ja.
Dass ich das einfach zack hinschicken kann, ist da fertig. Viel Spaß mit dem Protokoll. Und aber auch die Kommunikation zwischen den Rettungsmitteln und vor allem auch mit den Geräten, also gerade mit dem C3 hier in Rostock, finde ich auch klasse. Gibt einen Punkt, der stört mich nach wie vor, und zwar ist das dieser Switch von den digitalen Protokollen zu diesen Sonderfällen. Ich muss nochmal ein Papier rausholen, nämlich bei zum Beispiel Psych-KG, also Zwangseinweisungen.
Ja.
Oder eben auch bei Todesfeststellungen und so weiter und so fort. Und gerade bei Psych-KG, mein Gott, ist das ein Aufwand geworden.
Ein Riesenaufwand. Ne? Also für die, die nicht Bescheid wissen, es gab auch schon, glaube ich, mal eine Psych-KG-Folge, aber wir holen euch da einfach rein, wenn ein Mensch quasi eine sofortige Unterbringung bedarf. Sprich also, viele nennen es einfach Zwangseinweisung im Jargon, aber es ist halt die sofortige Unterbringung nach dem Gesetz für psychisch erkrankte Menschen.
Dann, gerade bei Eigen- und Fremdgefährdungen und so weiter. Oder wenn der aufgrund von meinetwegen BTM-Konsum nicht mehr in der Lage ist, über seine Gesundheit wirklich plausibel zu entscheiden, dass man auch da mal irgendwas machen muss.
Aber eigentlich ist es einfach das Gesetz für psychisch erkrankte Menschen, das muss man rational sagen.
Genau. Und meine Herren, ist das ein Aufwand. Man hatte zum einen das ganz normale Rettungsprotokoll, was beide Rettungsmittel schreiben. Dann ist der Notarzt noch für das ärztliche Zeugnis verantwortlich und das ist auch nicht wenig.
Ja.
Dann wiederum muss auch irgendwann noch ein Beamter kommen, hier von der BF in der Regel, aber trotzdem muss ein Beamter kommen und ein kommunaler Beamter, der auch nochmal sein Protokoll schreiben muss. So. Und ich finde das so umfangreich und cool. Ich sehe und ich verstehe den Aspekt. Ja, es wird einem Menschen der Freiheit beraubt. Und das, ne, wir brauchen ihn an der Freiheit und sperren ihn quasi oder lassen ihn einsperren in einer psychiatrischen Klinik. Mhm. Und das muss gut dokumentiert sein, ohne Frage.
Auch die Begründung dafür.
Ja. Genau, aber es ist halt, also das sind die Einsätze, wo man dann wirklich einfach mal 2 Stunden weg ist.
Und da frage ich mich manchmal, warum können wir das nicht digitalisieren? Wir haben ja Geräte, an denen sind wir angemeldet. Das heißt, das kann nicht jeder einfach in die Hand nehmen und einfach ein wildes Protokoll schreiben, sondern da sind wir angemeldet. Das ist ja quasi wie so ein Nutzerzertifikat, wie so eine Unterschrift, die wir dann in dieses Tablet reinsetzen. Also warum kann man genau solche Dokumente, die gerade wichtig sind und den Zeitaufwand so erhöhen, wie ihr gehört habt, nicht einfach auch in die digitale Welt reinpacken, an die Staatsanwaltschaft, an den Richter schicken und so weiter. Für diejenigen, die ein bisschen irritiert sind, warum das bei uns der Rettungsdienst und die Kommune macht, denn ich weiß zum Beispiel, in Bayern darf die Polizei auch eine sofortige Unterbringung veranlassen. Ja. Die Psych-KG sind Landesrecht, ne? Sind Landesgesetz. Genau. Also bitte wundert euch nicht, wenn wir da mal ein bisschen Unterschiede haben zu euch vielleicht.
Ich lieb diese Einsätze, dann kommst du dahin eben zu einer psychiatrischen psychiatrisch erkrankten Person und die Polizei ist schon da und guckt uns immer wirklich mitleidig an. Wir dürfen nicht.
Wir dürfen nicht, außer bei Gefahrenverzug. Und genau, das ist also echt noch ein Aufwand. Auch Todesfeststellung mittlerweile. Ne? Das ist ja diese vorläufige Todesfeststellung und dann gibt es ja auch noch bei uns zum Beispiel so einen Liquidationsschein. Das ist so wie so eine Abrechnung dafür, dass der Arzt dann noch eine Art Leichenschau, eine Begutachtung gemacht hat. So nennt man das ja. Und das wird dann nochmal separat abgerechnet. Alles noch auf Papier. Wir können immer meckern, wir finden immer was.
Ich sage, da bin ich gut drin.
Sowieso.
Da bin ich gut drin.
Absolut. Aber was ich eben, und das hat der Mike jetzt nochmal angesprochen, neben dem eigentlichen Einsatzprotokoll haben wir so viele andere Sachen mittlerweile bei uns digital. Das Reha-Register zum Beispiel ist digital erhältlich, ist machbar, Leute. Also kann man durchaus machen und ist mit unserem Protokoll verknüpft. Wie Transportverweigerung hast du schon angeschrieben. Kann digital unterschrieben werden, kann ausgedruckt werden, der Patient hat eine Transportverweigerung da. Dann haben wir noch Dokumente, erstmal um Krankentransportdokumente. Moment gibt es übrigens auch noch. Bei uns gibt es auch noch die Meldung von Gewalt gegen Einsatzkräfte. Mhm. Kann dort auch gemacht werden und so viele andere Sachen. Also der digitalen Welt ist da wirklich alles offen gehalten. Ich finde aber, einen Nachteil gibt es noch im Falle eines Blackouts, im Falle von Problematiken mit natürlich, und das ist ja immer die Angst, wenn es digital wird, dass da irgendwas ausfällt. Da muss man da wirklich drauf achten, dass es Backups gibt, dass es da dass man dahingehend auch immer ein Papierprotokoll doch nochmal zur Hand hat, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Und auch noch, du brauchst immer Leute, die im Support arbeiten. Also wenn irgendwie, sagen wir mal, da tatsächlich ein Serverproblem existiert oder ein Tablet nicht mehr so bedient werden kann, da muss jemand erreichbar sein, der sich entweder draufschaltet oder einem helfen kann. Und das ist teilweise noch eine Schwierigkeit in gewissen Institutionen, die leider nur Amtszeiten von, keine Ahnung,
9 bis 16 Uhr oder 9 bis 16 und dann findet man halt abends 22 Uhr jemanden, der dir jetzt mal kurz aus der Patsche hilft. Ja, also ich bin mittlerweile auch sehr entspannt geworden. Wir haben auf den Autos als Rückfallebene ja immer die Papierprotokolle. So. Und denn, wenn ich 3-4 Minuten versuche und es klappt nichts, lege ich das Tablet weg und nehme das Protokoll.
Genau. Ist Gott sei Dank noch nicht so viel passiert bei uns. Das freut mich auch. Und wir arbeiten auch eng mit der Firma da zusammen, die das quasi gestaltet. Und auch da kommt man immer wieder auf neue Ideen, so stille Alarme zum Beispiel, die man auch auslösen könnte über ein Tablet. Und was ich auch schön finde, ist Leitstellen, die zum Beispiel auch Einblicke haben könnten als Feedback zu ihrem Einsatz, dass die da was sehen können, machen können. Und wenn wir mal von digitaler Patientenakte reden, wäre es nicht, also das wäre so toll und es ist möglich dann auch. Ne?
Man muss auch sagen, wir haben hier in Rostock mittlerweile alle Voraussetzungen. Die Chipkarte wird direkt am Tablet eingelesen.
Genau.
Es ist, glaube ich, ein einfaches, das Feature hinzuzufügen, Gesundheitsakte einsehen, ja. Ist der Patient einverstanden? Ja. Bumm. Und dann habe ich alle Vorerkrankungen, Medikamentenplan aktuell, fertig. Boah, wäre das Leben geil.
Ja, Österreich, Wien und so weiter.
E-Card,
ne? Die kriegen dann irgendwie da kriegst du ja den Leitstellzugang.
Ja.
Da heißt es dann, ist so ein zeitlich begrenzter Zugang.
Genau.
Kann man auf jeden Fall machen. Finde ich toll. Also wie gesagt, ihr merkt schon, Protokollierung ist wichtig und ein großer Teil unseres Rettungsdienstlebens, weil wir damit halt einfach viel machen müssen und viel dokumentieren müssen. Man versucht uns das Leben einfacher zu machen und ich kann jeden dazu bestärken, Bluetooth-Verbindungen zu eurem EKG, zu eurem Beatmungsgerät, zu was auch immer alles noch verbunden werden kann, um das mit zu dokumentieren, ist wirklich easy und einfach. Die Validierung der Werte ist trotzdem immer wichtig, also da auch mal drauf gucken, was wird da jetzt gerade eingespielt, ne, weil ihr rechtfertigt euch nachher dann für das, was da eingelesen ist. Und was ich auch super spannend finde, ist jetzt die Connection zur Klinik.
Genau. Und ich will mal ganz kurz, weil ich, wenn ich meine Story so poste, ich fahre ja letzte Zeit relativ oft NEF. Es liegt einfach daran, unsere Azubis sind gerade in der Schule. Im November seht ihr mich gefühlt jeden Tag auf dem Ausbildungsrettungswagen.
Mich übrigens auch.
Ja, weil die Azubis dann in der Wache, im Wachenpraktikum sind und dann...
Ich freue mich schon.
Das wird super. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, also mit der NEF-Geschichte. Ich habe es gerade beim letzten Dienst echt gemerkt und das war richtig gut. Und der Notarzt hat auch gut mitgespielt und das Team vor Ort. Das waren Einsätze, die haben irgendwie einen Notarzt, die brauchten den Notarzt, aber 6 Hände waren mehr als genug. Das heißt, ich konnte mich ein bisschen raushalten aus der aktiven Behandlung und habe das Protokoll geführt. Sprich, der Notarzt hat immer laut gesagt, was los ist. Jeder im Team hat das verstanden, es gab auch immer eine Bestätigung. Und ich habe parallel das Protokoll geführt. Das hat zum einen einen riesen Vorteil, wir haben eine Live-Protokollierung. Ne? Also da vergisst man nichts, sondern es ist immer so. Und dann hat der Notarzt auch noch immer, hey, was war da vorher nochmal für ein Wert? Ich habe es vergessen. Da pass auf, der und der Wert, Atemfrequenz zum Beispiel war es in diesem Fall. Und das hat einen riesen Vorteil. Das, was ich dem Notarzt immer lasse, und das ist das, was ich, glaube ich, kurz gesagt hatte, dieses Individuelle. Das heißt, den Fließtext, den muss der Notarzt selber bitte schreiben. Weil das ist nicht meine Art zu schreiben, das ist eine individuelle Sache und das muss der Notarzt selber machen. Aber alles andere, Werte, Medikamente, Zugänge und so weiter und so fort, hatte ich alles schon fertig zu dem Zeitpunkt. Und dadurch hatte ich eine komplette Übersicht über diesen ganzen Einsatz und man kann auch sagen, hey, wir haben irgendwas vergessen, der Blutzucker. Wäre ja mal gut bei einer bewusstlosen Person, wenn wir den mal machen. Und von daher ist das auch echt eine gute Sache.
Und das ist ein riesiger, essentieller Vorteil von digital. Wir haben bei uns oben zum Beispiel so eine Fehlermeldung, die gibt es auch in anderen Systemen. Da steht einfach drauf, du hast noch nicht das und jenes gemacht. Ne? Das haben wir beim Papierprotokoll nicht. Da vergisst du plötzlich ein Kreuz und dann ist das einfach nicht da. Aber bei uns ist es so, dass du kannst dieses Protokoll nicht abschließen. Ja, wenn du es nicht gemacht hast, du kannst es zwar an die Klinik schicken, auch mit den Fehlermeldungen, aber du wirst, und ich sehe, und gerade am Anfang habe ich gesehen, ey, wie unsere Ärztinnen und Ärzte, wie unsere Kollegen und auch ich immer wieder auf diesen roten Button klicken, gucken, was habe ich noch vergessen, dann klickst du drauf, wirst hingeführt, genial.
No. Genau, finde ich auch. Also das ist eine tolle Sache.
Genau.
Und das liebe ich dann halt auch wieder an den digitalen Protokollen.
Und jetzt haben wir schon mal Einblick bekommen in, was passiert eigentlich im Hintergrund mit den Daten. Erstens die Anonymisierung, viel einfacher, weil wir jetzt ja auch keine PDF-Datei und sowas mehr, sondern einfach für diejenigen, die Abrechnung machen, die sehen nicht, was der Patient hatte, sondern nur, was abgerechnet werden muss. Dann die ärztlichen Leitungen, wenn die da reingucken müssen, da wird natürlich die Patientendaten anonymisiert, damit sie aber in das Einsatzgeschehen reingucken können. Ist das wie, also das funktioniert. Und du kannst so viel Statistik so schnell, fast schon in Echtzeit machen, weil du die Daten ja sofort digital hast. Du musst sie nicht mehr digitalisieren, du musst sie nicht nochmal abtippen, was war das oder ist das teilweise ja auch noch in Köln zum Beispiel. Ich glaube, die fahren noch Papierprotokoll. Was ist das für ein Aufwand? Ne? Und der Louis, der kann ja auch, und viele andere Studentinnen und Studenten von dem Rettungsingenieurwesen, die können ja auch ein Lied davon singen, wie schwer es teilweise ist, Daten zu evaluieren, weil die einfach noch nicht drin sind. So Echtzeitdaten wäre doch so toll. Ne? Das können wir jetzt alles machen. Heatmaps erstellen, wo passiert was? Ich denke auch immer an die Meteorologie, die zum Beispiel, bei welchem Wetter passieren welche Notfälle häufiger und sowas. Ja. Also das ist eine Bandbreite spannend. An eine Datenkrake, wie wir es in meinem Kinzigkreis zum Beispiel beschrieben haben. Du kannst damit so viel machen. Welches Medikament ist gerade so im Trend für Analgesie, wenn wir nachher BTMs irgendwann mal auf den RTW haben? Ne? Super. Also wirklich, wirklich toll. Da bin ich wirklich gespannt. Ich liebe ja viele Daten und Statistiken und Auswerten. Und guck da immer sehr gerne mal rein. Das ist ein immenser Vorteil. Also kann man nur empfehlen. Und wenn man jetzt natürlich in die Klinik geht, wir haben Kliniken, viele leider, da wird das Protokoll nochmal ausgedruckt, eingescannt und in die Patientenakte eingefügt. Und dann denkst du, wow, toll, dass wir digitalisiert haben. Ne?
Das ist geil, dieses Ausdrucken und dann gleich in den Scanner packen, um es in die passende Akte einzufügen. Also ich habe das mehrfach gesehen und dachte, es ist doch jetzt nicht euer Ernst.
Das ist ein Scherz, denke ich
auch. Ja, mal. Aber ja. Nein, dadurch, dass diese beiden Programme nicht miteinander synchronisieren, ja. SAP sei Dank, Entschuldigung, böse. Und dann denkst du, das ist doch jetzt. Und dann das Papier Protokoll danach wieder in den Schredder zu werfen.
Ach so, genau. Aber auch da gibt es natürlich schon Kliniken, die ganz anders arbeiten oder auch Rettungsdienste, die teilweise auch richtig Schnittstellen befüllen. Ja, dass es dann in so eine Programme eben schon eingepflegt ist, dass die Patientendaten schon da sind, dass man das also quasi alles verfügbar hat, ohne diesen blödsinnigen Aufwand, man kann es nicht anders beschreiben, hier zu betreiben und vor allen Dingen dann auch Daten gleich auswerten zu können in der Klinik. Also super wichtig. Und dann ist es ja meistens so, du gibst vorne die Karte ab, plopp rein, sagst, ne, ist hier ein digitales Protokoll und schwupps ist das schon hinten an der Triage und die können schon drauf gucken, das aufs EKG spielen, steht alles drauf, herrlich.
Genau. Und für mich, und da jetzt auch wirklich mal ein Shoutout und ein Riesenkompliment hier nach Rostock, vor allem an unsere ärztliche Leitung, in Sachen digitale Protokolle. Denn machen wir als Notfallsanitäter eine invasive Maßnahme, die irgendeinem Algorithmus folgt, sei es eine Medikamentengabe, eine invasive Maßnahme, Zugang, ganz einfach, oder eine Atemwegssicherung, dokumentieren wir das. Wir bekommen so ein extra Formular rein, müssen kurz den Behandlungspfad angeben, wieso, weshalb, warum. Patientenzustand verbessert, das ist immer das Beste. Und das ploppt sofort bei unserer ärztlichen, Chris läuft schon in die Tassen hier, das ploppt sofort, oder wenn die Ärztin das einfach filtert, bei unserer ärztlichen Leitung auf, die kann das angucken und schaut ihr dann, okay, hey, darüber würde ich mal ganz gerne kurz mit dem Kollegen reden. Dann gibt es einen Anruf oder wenn man schon da ist, redet man mal persönlich. Und das ist auch alles ganz geschmeidig. Und das ist ein riesengroßer Aspekt, ein riesengroßer Vorteil, QM, CRM. Also man kann da jetzt ganz viele Bereiche aufziehen. Und ich finde, dass dieser Punkt läuft hier in Rostock hervorragend.
Echt. Ich bin immer wieder verwundert und ich durfte auch schon bei einigen Gesprächen mit dabei sitzen, einfach weil ich mal gerade oben Kaffee trinken war. Und das ist wirklich toll, weil viele kommen da zitternd rein und denken so, oh Gott, die ärztliche Leitung hat mich gerufen. Schade, dass man so denkt, übrigens, by the way. Ja, und dann ist das wirklich ein entspanntes Fachgespräch, was man einfach miteinander führt, um sich gegenseitig auszutauschen. Sie teilt ihre Erfahrung mit, der Kollege teilt die Erfahrung mit. Und letzten Endes geht man da immer happy raus, weil man sich gegenseitig verstanden hat oder auch mal sie einfach wissen möchte, was war denn die Situation da? Ne? Genau. Kann ich mal so ein Beispiel von mir nennen? Ich habe Furosemid gegeben, ein Schleifendiuretikum, also zum Ausführen von Flüssigkeiten, wie zum Beispiel bei dicken Beinen, Ödem und so weiter. Und das ging noch weiter und ich habe, und das gebe ich auch ordentlich, eine Infusion rangehängt, damit dieser Zugang frei bleibt.
Und das klingt erstmal paradox.
Ja nicht. Das macht man ja nicht. Ne? Also erstens Flüssigkeit ausführen und dann wieder oben reinführen, ist ja Blödsinn. Ne? Und da hat sie natürlich gefragt, Christian, was war das denn? Und dann hat sie gesagt, ja, therapeutisch absolut blödsinnig. Aber ich habe da
Medikament drangehangen, sprich ein Sterofundin, eine Vollelektrolytlösung. Und das will ich natürlich nicht undokumentiert lassen. Aber es ist super, dass du darüber redest. Und dann hat sie gesagt, na komm, du hast es doch bestimmt zum Aufhalten des Zugangs dran. Ja, okay, auch wenn es dafür nicht da ist. Es muss ja eine therapeutische Notwendigkeit normalerweise geben. Von daher, ja, haben wir drüber geredet, wird natürlich nicht mehr passieren. Und dann einfach nur Stöpsel drauf und dann ist gut. Aber auch das ist Qualitätsmanagement. Super.
Ja. Ja. Und das ist aber dieser Vorteil bei den digitalen Protokollen, weil sie sieht es, sie guckt sich das an und sie sagt ja auch selber, und da bin ich mir auch sicher, sie guckt sich alle Protokolle an, die irgendwie dieses Kreuz bei, ich habe als Notarzt was gemacht, ne, und eben kein Notarzt nachgefordert, sondern habe das gemacht, Patienten einem Arzt zugeführt, fertig. Mhm. Ich hatte auch ein Gespräch gleich zu Beginn, weil du warst sogar dabei, du kamst nach und wir waren fertig. Das war dieser Lumbago, der Hexenschuss, den wir schon mit Analgesie versorgt haben. Und dachte ich auch noch, jetzt bin ich mal gespannt. Ich wusste, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe Aufklärung und Co. Ich habe das alles dokumentiert. Ich war mir sehr sicher. Aber ich verstehe aber auch die Kollegen, die jetzt mit Angst ist übertrieben, aber erstmal, mal gucken, was jetzt passiert. Ne, aber trotzdem, es war ein super schönes Gespräch.
Ja.
Und da war einfach nur die Frage, hey, hätte Paracetamol nicht gereicht?
Mhm.
Und ich habe Dormicum-Ketanest gemacht. Wenn man sage, boah, der hatte so eine Schmerzen. Er da, dass Paracetamol angeflutet wäre und ansatzweise eine Wirkung gezeigt hätte, ne. Und fertig, Punkt.
Ich glaube, es kam sogar die Frage, warum hast du den Notarzt noch weiterfahren lassen?
Ja, aber als der Patient schmerzfrei war, stand er auf einmal vor mir.
Ja, richtig. Aber ich finde, diese Frage, ey, dann hättest du den Notarzt ja fast schon abbestellen können.
Richtig.
What?
Ja.
Ne?
Genau.
Das kam doch jetzt gerade von unserer ärztlichen Leitung. Spannend, wirklich sowas.
Und von daher war das auch das so, hey, ja, genau, die Frage kam ja, hättest du auch abbestellen können? Ja, hätte ich, aber so schnell war ich nicht. Das Medikament hat mit der Minimaldosierung wirklich so gut und schnell gewirkt. Und auf
Sammy
einmal
war auch schnell.
Und Sammy war eben auch schnell und dann standen die vor mir. Aber haben sich gefreut, sind halt umgedreht und
wir
gegangen.
Auch. Wir haben uns auch gefreut, einfach, weil es hieß, Mike ist vor Ort, da wird schon einiges passiert sein. Es war wirklich spannend. Also das macht irrsinnig Laune immer, wenn man sich eben traut, das zu machen. Und aber auch eben eine ärztliche Leitung hat, die das wirklich toleriert, in Anführungsstrichen, und da kein Stress draus macht. Und so sollte es eigentlich auch sein. Ganz einfach. Also, und das wird auch unser Statement einfach dahingehend bleiben. Ne? Macht eure Notfallsanitäter klar und schult sie einfach weiter für die SAAs, für den Pyramidenprozess, für die Gabe von medikamenteninvasiven Maßnahmen, denn sie dürfen es nicht nur machen, sie sind sogar verpflichtet dazu, das nicht zu unterlassen.
Ja. Genau. Von daher, aber ja, Protokolle, Digitalisierung, Dokumentation, mittlerweile eine absolut geile Sache und halt auch absolut wichtig. Ja, es ist manchmal trocken. Manchmal denkt man, warum jetzt noch?
Aber bevor du einen Abschluss machst, wir haben versprochen, dass wir über die Feuerwehr noch kurz reden. Genau, also Was hast du jetzt?
Eine absolut geile Sache und wichtig. Und
ja, genau. Und dahingehend noch mal ganz kurz reingesneakpeakt, was digitalisiert, protokolliert denn die Feuerwehr so alles, Mike? Du bist da ja ein bisschen Firma drin, weil was hat man sowieso protokolliert in der Feuerwehr? Ich dachte, da kommt man immer nur mit dem Feuerwehrauto an, löscht was, macht eine Tür auf und dann ist Feierabend und dokumentiert ist das, wie viele Leute sind da und fertig und dann wird irgendwann abgerechnet.
Ich kann es von meiner Feuerwehr sagen, wir sind noch im analogen Zeitalter, weil der Aufwand,
aber auch da Dokumentation.
Genau, der Aufwand, das zu digitalisieren, ist, glaube ich, immens. Aber Wurst, wir sind im analogen, also genau, du sagst es ja, Stärke, also die Stärke des besetzten Fahrzeuges, ne? Und dann im Nachgang werden auch noch die Namen der Kameraden eingepflegt. Ansonsten gibt es ein Lagebild, immer. Kurz und knappes Lagebild, was ist vor Ort los? Und sei es ein Baum, der quer über der Straße liegt. Erste Maßnahmen, Straßenabsperrung, Absicherung, rückwirkender Verkehr und so weiter und so fort. Was wurde wie durchgeführt? Ich bleib mal beim Baum einfach so. Zwei Kameraden mit Stichschutz, also mit Schnitthose, Schnittschutzhose und Motorsäge zum Baum, zum kleinen Stein. Restliche Kameraden haben alles beiseite geräumt.
Ja.
Und es wird wirklich so ein kleines Lagebild plus ein Verlaufsbild niedergeschrieben und am Ende auch Straße wurde frei der Polizei übergeben zur Auflösung der Straßensperre.
Ja.
Das wird niedergeschrieben. Genau, das wird niedergeschrieben. Im Endeffekt ist es wie so ein Protokoll, halt bloß für einen Feuerwehreinsatz. Mhm. Bei Bränden ist das Ganze noch ein bisschen ausführlicher. Ich finde und ich glaube, gehen wir mal nicht Brände, sondern Türöffnungen.
Ja.
Das ist für die Polizei, für die Feuerwehr durchaus immer ein spannendes Thema, weil da haben wir ganz, ganz, ganz viele rechtliche Aspekte, die
absolut,
eine Rolle spielen.
Ja.
Gerade Rauchwarnmelde, wir haben es gerade in der Folge gesehen bei D-Max. Da musste eine Wohnung in dem Sinne eingebrochen werden. Es ging noch ein Blumentopf kaputt beim Fenster öffnen und so weiter. Und das muss alles, haargenau protokolliert werden. Der Mieter war nicht da, wo der Rauchmelder ging. Das heißt, trotzdem musste man da rein und gucken, ob alles gut ist. Genau, und das wird auch alles 1:1 protokolliert. Und auch da wird gesagt, hey, liebe Polizei, wir waren hier in dieser Wohnung drin, rechtfertigender Notstand. Paragraph, der gibt es eindeutig her. Relativ einfach zu lösen, aber trotzdem würde ich mich als Anwohner ja auch komisch fühlen. Habe ich auch einmal so, warum, hä? Der Blumentopf war doch vorhin noch heil, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Oder ich habe einen Brief auf einmal, du, ja, hallo, wir waren mal bei dir in der Bude, hast du schön, wir sind auch wieder weg. ja, okay. Ne? Und selbst das wird ja auch den Angehörigen oder den Bewohnern alles hinterlassen. Mhm. Und genauso wird es auch dokumentiert, wir sind übers Fenster reingegangen. Fenster ist heil geblieben, wir haben es wieder zugemacht. Beim Einsteigen ist halt ein Blumentopf kaputt gegangen. Der wird dir selbstverständlich ersetzt. Bitte reiche irgendeine Quittung, Rechnung, was auch immer. Nee,
einfach
melde dich
einfach meistens. Genau, muss man mit Quittung ran, ja.
Ja, muss man sich melden und dann wird das auch relativ zügig geklärt, weil für das alles gibt es eine Absicherung.
Ja.
Und von daher, auch sowas wird alles ausgiebig protokolliert.
Ich habe das letztens leider geschafft, mit einer Trage so einer Türzarge, so ein bisschen, also so einen Türrahmen ja, so ein bisschen zu beschädigen. Natürlich da auch den A-Dienst sofort verständigt, der dann ja auch protokolliert für mich auch als Rechtssicherheit. Und natürlich auch ein bisschen Schadensbegrenzung, also von den Leuten, die da aufgebracht waren, einfach für mich betrieben hat, weil wir hatten einen Rettungseinsatz und dementsprechend haben wir das natürlich alles fotodokumentiert. Das kommt ja auch noch mit dazu, machen wir übrigens auch auf unseren jetzigen digitalen Protokollen, kommt alles mit rein. Na, also auch hier Rechtsabsicherung und den einzigen Punkt, den wir noch nie genannt haben, ist Abrechnung. Ganz kurz. Also
Abrechnung hatten wir einmal kurz erwähnt.
Ja, aber ja, damit wird auch bei der Feuerwehr auch abgerechnet.
Damit wird bei der Feuerwehr abgerechnet, wenn man auch Name, Anschrift und so weiter
Rettungsdienst,
hat.
Ne? Genau.
Der Rettungsdienst. Ne? Und beim Rettungsdienst ist natürlich das Elementare, das Lippgärtchen.
Das Gärtchen,
ja. Das Gärtchen ist immer das relevante Tool quasi, was wir brauchen. Weil dann kann die Abrechnung relativ einfach mit der Krankenkasse erfolgen.
Ja, weil wenn nicht, dann kommt erstmal die Rechnung wahrscheinlich zu euch nach Hause und die müsst ihr dann persönlich mit eurer Krankenkasse dann begleichen. Ja.
Genau, aber auch das ist auch relativ schnell mittlerweile bei den Krankenkassen geregelt. Man ruft da an, hey, ich habe hier eine Rechnung, einscannen, E-Mail hin, fertig, das wird geklärt. Was ich jetzt übrigens bei den digitalen Protokollen noch geil finde, zum Thema Abrechnung, ich brauche keine Transportscheine mehr ausdrucken, ich muss das nicht mehr hochreichen, sonst was, es ist alles automatisch hinterlegt.
Genau.
Weltklasse.
Herrlich, oder? Also ihr merkt schon, auch wir werden digital und ich kann nur allen Kolleginnen und Kollegen wünschen, die es leider noch nicht haben, es hoffentlich bald zu bekommen, weil es also einer der Frustrationen im Rettungsdienst ist definitiv dieses Papierprotokoll, was man ja nicht nur vor Ort schreibt, sondern im Nachhinein noch nachbearbeiten muss.
Genau, die Nachbereitung ist da einfach der Faktor.
Was habe ich Stunden schon da gesessen, am Computer nochmal alles einzutragen und dann mich
nach dem Dienst wohlgemerkt. Ne? Wow. Man macht vielleicht auch schon einen Kackdienst und dann muss man auch die ganze Einsatznachbereitung protokollieren.
Ist so.
Und das dauert halt.
Ist so. Dementsprechend, Leute, versucht euren Rettungsdienst zu verändern oder auch Sanitätsdienst übrigens zu digitalisieren. Es macht so viel einfacher und ihr könnt das auch nutzen, um Leuten zum Beispiel Anleitungen mit reinzupacken, um eben auch ein gutes Gehirnstütze, eine Eselsbrücke eben aufzubauen, ne? Einfach wichtig und vor allen Dingen auch im Sanitätsdienst. Denkt dran, auch ihr könnt dann schneller irgendwas auswerten, könnt Statistiken erheben und ich weiß ja, wenn man zum Beispiel so eine Absicherung macht beim Sanitätsdienst, muss das ja auch gelegentlich abgerechnet werden beim Veranstalter und auch da helfen so eine Protokolle zum Beispiel Einsatzzahlen und ähnliches eben zu bestreiten.
So ein Arbeitsnachweis.
Oder auch, wenn man Rucksäcke nachbestücken muss beispielsweise, könnte das ja auch im Lager helfen. Also da sehe ich auch gerade in dem Bereich Digitalisierung ganz gleich vorne, ne? Sollte man auf jeden Fall machen, aber kostet halt auch Geld.
Also wir hoffen so ein bisschen, auch wenn es ein trockenes Thema ist, dass ihr trotzdem jetzt hier bis zum Ende zugehört habt und würde sagen, habt eine geschmeidige Woche, genießt den Herbst und viel schlimmer, bald ist Zeitumstellung.
Ist so, also passt darauf auf, dass die Uhren nicht irgendwie nach vorne oder zurückgestellt werden.
Im Herbst werden die Gartenmöbel zurückgestellt, also geht auch die Uhr zurück.
Ah, okay, Gott. Ja, so merke ich mir das, ja.
Also eine Stunde länger schlafen an dieser Stelle.
Ist so, ja. Und wenn ihr ganz viel Zeit habt, guckt mal morgens bzw. abends mal an den Himmel. Zurzeit haben wir noch einen Kometen Richtung Westen, zumindest bei der Venus irgendwie. Den sieht man da ganz gut. Ja,
habe ich in meinem letzten Nachtdienst auch versucht. Habe ich nicht gesehen.
War bewölkt. Aber erst zu sehen, nutzt das Ganze. Ja, in diesem Sinne, dokumentiert mal schön weiter. Und fürs Protokoll, wir sind raus. Tschüss.
Bis dann.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.